Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Der Aktienkurs bricht ein. Die Anleger sehen es als schlechtes Zeichen, dass Monsanto in den USA den ersten Teil eines Prozesses verloren hat. Es geht um den Wirkstoff Glyphosat, eine Krebserkrankung und den möglichen Zusammenhang zwischen beiden. Monsanto ist ja eine Tochter von Bayer und für die Bayer-Aktie sieht es gerade nicht so gut aus. Bayer verteidigt sich weiterhin.
Glyphosat ist ein sicheres Produkt. Und das belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien und die unabhängigen Bewertungen von Zulassungsbehörden auf der ganzen Welt. Und dies seit 40 Jahren.
Wir geben euch ein Update im Update-Podcast, wo wir da gerade stehen bei den Klagen gegen Monsanto. Wir sprechen aber auch über das Medizinstudium. Frankreich schafft ja dafür den NC ab. Ein Land mehr, in dem Deutsche mit schlechtem Abi dann vielleicht Medizin studieren könnten. Das machen nämlich viele, hat Rahl Klein heute recherchiert.
Viele Deutsche mit wirklich keinem 1-0er Abi gehen ins Ausland, um da dann Medizin zu studieren, weil da oft eben keine NCs sind. Dafür dann aber relativ hohe Studiengebühren. Und ich habe mir mal angeguckt, wo man denn so studieren kann und welche Voraussetzungen man dafür braucht.
Und auch Thema, wenn zwei Menschen fast 50 Jahre zusammen sind und sich trennen, kann man dann von einer gescheiterten Beziehung sprechen?
Schon traurig auf jeden Fall.
Ich meine, wir sind katholisch. Nein, für eine Ehe ist es natürlich ein Scheitern, definitiv.
Ja? Man hätte es auch anders auslegen können. Also es ist wahrscheinlich kein Scheitern, sondern die haben sich dann vielleicht gesagt, so vielleicht so ein Tapetenwechsel oder sowas.
Ja. Vielleicht könnte man das aber auch feiern, dass sich Thomas und Thea Gottschalk scheinbar so lieb haben, dass sie wirklich so lange zusammengeblieben sind. Unsere Reporterin stellt sich genau diese Fragen heute. Warum bei der Trennung der Gottschalks von einem Scheitern geschrieben oder gesprochen wird. Hier im Podcast zum Update vom 20. März 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Schlechter Tag für den Bayer-Konzern. Es gibt ein neues, eher so ein halbes Urteil aus den USA. Ein Mann hatte jahrelang mit glyphosathaltigen Mitteln gearbeitet, ist später an Krebs erkrankt. Und ein Gericht in San Francisco hat jetzt geurteilt, das Produkt der Bayer-Tochter Monsanto war dafür mitverantwortlich. Ein schwerer Schlag für Bayer. Der Konzern sagt weiterhin, dass Produkte mit Glyphosat kein Krebs erregen. Trotzdem ist die Bayer-Aktie heute nach dem Urteil um mehr als 10% abgestürzt. Jule Reimer aus der Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsredaktion. Warum ist die Entscheidung, also das Urteil heute so wichtig und hat direkt einen so starken Einfluss auf die Aktie gehabt?
Also es handelt sich, um genau zu sein, nicht um ein Urteil, sondern um eine Entscheidung in der Phase 1 eines zweigeteilten Prozesses. Aber es verstärkt oder diese Entscheidung verstärkt eben den Verdacht, dass Glyphosat krebserregend sein könnte, nämlich speziell für dieses Non-Hodgkin-Lymphom. Die Jury hat ja geurteilt, dass glyphosathaltige Mittel Roundup sei eben ein erheblicher Faktor bei der Entstehung der Krebserkrankung von Edwin Hardiman gewesen. Das ist also ein Kalifornier, der hat ein Riesengrundstück, wo er seit Jahren Roundup einsetzte. Und ursprünglich sollte eben diese ersten Phase rein wissenschaftlich geurteilt werden, frei von Emotionen, all diese Vorurteile, die man gegenüber Monsanto hat, ob es überhaupt eine Verbindung zu Krebs geben könnte. Erst dann sollte der Prozess in die zweite Phase gehen, wo überhaupt über die Frage Täuschung, Fehlverhalten geredet wird. Und das galt als gute Ausgangsposition für Bayer. Und das ist Bayer nicht gelungen.
Wie hat Bayer reagiert auf diese Entscheidung?
Der DAX-Konzern, der weist die Vorwürfe eines Krebsrisikos von glyphosatbasierten Mitteln ganz entschieden zurück und man blicke zuversichtlich auf den zweiten Teil des Prozesses und man sei sich sicher, beweisen zu können, dass Monsanto eben nicht für Hardimans Krebserkrankung haftbar gemacht werden solle. Es gibt ja bereits ein Urteil gegen Monsanto, wo sie auch richtig zu Schadenersatz verklagt wurden. Das war zu der Zeit, wo Bayer den Konzern noch nicht übernommen hatte. Und Bayer sagt also damals wie heute, nein, Monsanto hat sich da also in keiner Form falsch verhalten oder schon gar nicht getäuscht.
Mal angenommen, weil da sind ja so viele Verfahren noch hinten dran, die kommen könnten. Also man spricht von über 10.000 Verfahren. Mal angenommen, es geht jetzt hier schlecht aus für Bayer. Welche Möglichkeiten hat denn der Konzern da irgendwie finanziell wieder rauszukommen aus der Nummer?
Also in der Tat, das ist jetzt ein sehr brisanter Fall. In dem Fall von 2018, der wurde da noch vor einem Regionalgericht verhandelt. Aber jetzt sind wir vor einem Bundesgericht. Dieser Fall steht exemplarisch für 700 andere Fälle, die sozusagen drunter gebündelt sind indirekt. Das heißt, das, was da jetzt rauskommt, ist nicht rechtlich bindend, aber es hat eine starke Signalwirkung. Und Bayer hatte ganz selbstbewusst angekündigt, ja, sie haben Rückstellungen getroffen für die Prozessverteidigung, also für die Kosten der Prozesse, aber sie haben bisher keine Rückstellung getroffen für Entschädigungszahlen. Jetzt erinnern wir uns mal beim ersten Fall 2018, der Hausmeister Johnson, dem waren letztlich dann 70 Millionen US-Dollar zugesprochen worden. Wir haben hier, wie gesagt, 700 Fälle gebündelt, insgesamt über 11.000 Klagen. Das heißt, das kann richtig teuer werden.
Wie geht es jetzt generell weiter mit diesem Fall? Das war ja heute nur eine erste Entscheidung.
Genau, also wir müssen vor allen Dingen erstmal abwarten, auf der Basis welcher wissenschaftlicher Erkenntnisse die Jury zu ihrer Schlussfolgerung gekommen ist, dass es tatsächlich eine Verbindung gibt zwischen des Einsatzes dieses glyphosathaltigen Mittels Roundup und der Krebserkrankung. Denn da tobt ja auch im Hintergrund ein großer Wissenschaftlerstreit. Welche Studien haben die zugelassen? Das wissen wir im Augenblick hier nicht. Und wenn man mal nach Europa auch guckt, hier wird ja auch mittlerweile sehr stark über Glyphosat gestritten. Es gibt zwar wenige Gerichtsverfahren, aber in Frankreich zum Beispiel klagt eine Reitplatzbesitzerin, die Roundup eingesetzt hatte während ihrer Schwangerschaft und deren Sohn also stark behindert zur Welt gekommen ist, gegen Monsanto. Dann hat der Europäische Gerichtshof Anfang März jetzt die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA verpflichtet, sie müsse alle Studien, auf deren Basis sie Glyphosat hier zugelassen und für unbedenklich erklärt hat, veröffentlichen. Und die französische Verbraucherschutzbehörde ANSES, die hat jetzt versprochen, die wollen jetzt also eine endgültig mal wirklich unabhängige Studie zur Wirkung von Glyphosat machen.
Jule Reimer aus der Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsredaktion zu einer wichtigen Entscheidung eines Gerichts in Kalifornien. Die Geschworenen hatten dort einem Mann Recht gegeben, der sagt, dass Glyphosat mit daran schuld sei, dass er an Krebs erkrankt ist.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wenn ihr euch auf Instagram mal Bilder mit dem Hashtag Poppy Fields anschaut, dann seht ihr wunderschöne Fotos von blühenden Mohnfeldern im Walker Canyon in Südkalifornien. Orange, rot, gelb, blühende Berglandschaften. Dazwischen Instagram-Models, die posieren. Was auf diesen Bildern nach wunderschöner Idylle aussieht, hat am Wochenende für eine Vollsperrung des Mohnfeldes geführt. Ralf Klein aus unserem Team. Also der Grund ist, dass zehntausende Menschen einfach dahin geströmt sind und die Felder da zum Teil platt gemacht haben.
Kann man genauso sagen, nämlich bei ihrer Jagd nach dem perfekten Foto. Diese Mohnfelder in Südkalifornien, die blühen so üppig wie seit 30 Jahren nicht mehr, weil es im Winter so viel geregnet hat. Und das haben halt ziemlich viele Menschen mitbekommen, sodass wirklich am vergangenen Wochenende mehr als 50.000 Besucher in die Stadt Lake Elsinore geströmt sind. Die liegt in der Nähe von diesen Mohnfeldern. Ja, und diese ganzen Besucher haben halt so mega Staus auf den Zugangsstraßen da zu dem Canyon gesorgt. Da wurden überall illegal PKWs abgestellt. In den Mohnfeldern wurde Müll hinterlassen, viele Blumen platt getrampelt. Und da hat die Stadt dann eben gesagt, nee, es reicht, wir sperren jetzt diesen Zugang zu dem Canyon. Wir werden hier nämlich überrannt. Die Stadt selber hat nämlich auch nur 66.000 Einwohner.
Das ist aber auch nicht das erste Mal, dass Instagrammer oder Touristen auf der Suche nach dem perfekten Foto nach Instagram Gold einen Ort fast schon zum Kollabieren bringen.
Nee, letzten Sommer zum Beispiel, da ist auch Ähnliches passiert auf einer Sonnenblumenfarm in Kanada. Da waren an einem Wochenende auch so viele Menschen auf diese Farm geströmt, auf der Suche nach dem perfekten Instagram-Foto, dass der Farmer da wirklich gesagt hatte, er könne das nur als Zombie-Apokalypse bezeichnen. Und die Polizei hat den Farmer dann auch wirklich dazu aufgefordert, den Leuten den Zutritt zu seinem Feld zu verbieten, weil halt komplettes Chaos da drumherum herrschte. Und jetzt erst kürzlich wurde in Island auch eine Schlucht gesperrt wegen Justin Bieber. Der war nämlich in seinem Musikvideo zu I'll Show You, das war damals 2015, ja, durch diese Schlucht flaniert. Und seitdem sind die Besucherzahlen da jedes Jahr um 50-80% gestiegen, weil alle ein Foto in dieser Schlucht machen wollen. Und weil eben diese ganzen Touristenströme das zerbrechliche Ökosystem da gefährden, hat die Umweltbehörde jetzt das Gelände erstmal bis zum 1. Juni für Touristen komplett gesperrt.
Wegen Justin Bieber.
So.
Sag mal, wie heißt denn diese Schlucht da in Island?
Ja, die heißt... Ich habe nachgeschaut, aber ja, die heißt sowas wie...
Fjadragjulfur.
Fjadragjulfur?
Ich wusste, dass du um diesen Namen dich rumwindest und einfach eine Schlucht in Island sagst.
Dafür kann ich Eyjafjallajökull.
Eyjafjallajökull. Ja, ich glaube, da ist noch ein D dazwischen.
Du bist wirklich auch gemein.
Jökull hinten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, die EVP suspendiert die Fidesz-Partei. Vor wenigen Minuten wurde das bekannt gegeben. Die EVP-Fraktion im EU-Parlament, die Europäische Volkspartei, die will also erstmal die ungarische Partei Fidesz nicht mehr dabei haben. Diese Partei unter der Führung von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán steht wegen antieuropäischer und antisemitischer Äußerungen in der Kritik. Kai-Olaf Lang von der Stiftung für Wissenschaft und Politik ist Experte für osteuropäische Politik. Herr Lang, ist diese Maßnahme, diese Suspendierung gerechtfertigt?
Das war ein Kompromiss. Die Europäische Volkspartei war in der Defensive über die Frage Orbán-Status von Fidesz. Man wollte offensichtlich vor den Europawahlen dieses Thema in gewisser Weise neutralisieren. Man musste irgendwas tun. Die Liberalen, die Sozialdemokraten, die Grünen haben die EVP ein bisschen vor sich hergetrieben. Es gab auch Unmut ja in den eigenen Reihen von Parteien aus Nordeuropa, aus den Benelux-Ländern. Aber man wollte Fidesz nicht rausschmeißen. Insofern ist erstmal die Mitgliedschaft eingefroren. Man hat ein sichtbares Zeichen gesetzt. Aber Fidesz ist eben noch irgendwie mit dabei bei der Familie. Und man wird dann im Grunde nach den Wahlen im Herbst sehen, wie es weitergeht.
Juckt die Fidesz-Partei es eigentlich, wenn sie komplett aus der EVP vielleicht irgendwann mal rausfliegt?
Naja, dem Fidesz ist schon daran gelegen, weiterhin zur EVP zu gehören. Das ist eine wichtige, seriöse Marke. Die Volkspartei war zuletzt nicht mehr der Schutzschirm für Fidesz, den sie einmal war. Es gab ja im vergangenen Herbst eine Abstimmung im Europäischen Parlament, wo ein sogenanntes Artikel 7-Verfahren initiiert wurde, das möglicherweise zu Sanktionen geführt hätte. Da haben einige EVP-Mitgliedsparteien auch schon gegen den Fidesz gestimmt. Das war so ein erstes Warnzeichen. Aber Fidesz will im Grunde schon dieses Gütesiegel haben, um nach innen wie nach außen argumentieren zu können. Wir sind hier in einer ganz wichtigen, großen Parteienfamilie verankert.
Wieso ist die Fidesz-Partei denn gegenüber Europa so negativ eingestellt?
Nun, Viktor Orbán ist jemand, der die Souveränität seines Landes verteidigen will. Und er möchte ein dezentrales Europa der Nationalstaaten, vor allem in der Flüchtlingspolitik, sind ihm die Überlegungen, die gerade aus der Europäischen Kommission, aber nicht nur von dort, aber eben auch kommen, ein Dorn im Auge. Er wollte ja keine verbindlichen Verteilquoten. Und man hat gesehen, dass Kampagnen gegen die Europäische Union innenpolitisch ziehen. Im letzten Wahlkampf bei den Parlamentswahlen im Frühjahr 2018 hat das gut funktioniert. Und insofern haben wir so eine Mischung, also aus Überzeugung, aus Positionierung und eben auch aus wahlkampftaktischen Überlegungen.
Aber war die Taktik schon immer die ja so europafeindlich oder hat sich da der politische Kurs im Laufe der Jahre auch geändert?
Ja, Fidesz hat sich gewandelt. Im Grunde haben wir es jetzt zu tun mit dem dritten Fidesz. Ursprünglich ist die Gruppierung entstanden als eine Partei der alternativen, nonkonformistischen, jüngeren Leute in der antikommunistischen Opposition Ende der 80er Jahre. Man hat ja auch so eine Klausel im Parteienstatut, nur Leute, die jünger als 35 sind, sollen da mitmachen. Man trat dann auch der Liberalen Internationalen bei, war also im Grunde eine Schwesterpartei der FDP. Und dann hat später in den 90er Jahren Fidesz sich umorientiert, wurde zu so einer Art freiheitlich-konservativen Partei, gemäßigt, moderat, konservativ. Und erst so ab 2006, 2008 herum hat man so einen Schwenk in Richtung einer nationalkonservativen Partei vollzogen. Und da steht Fidesz heute. Also man hat sich da tatsächlich deutlich neu positioniert.
Kai-Olaf Lang von der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Dankeschön. Das Abstimmungsergebnis zum eventuellen Ausschluss der Fidesz-Partei aus der EVP im EU-Parlament ist gelaufen. Also die EVP suspendiert jetzt erstmal die Fidesz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kommen wir zu einem Thema, dem wir uns hier nicht so oft widmen. Ein Thema aus der Welt des Boulevard. Das Traumpaar Thea und Thomas Gottschalk hat sich getrennt. Nach über 40 Jahren Ehe und fast 50 Jahren Zusammensein und während die einen nach vorne schauen und über alles Mögliche rund um ja, die Neue zum Beispiel von Tommy in Erfahrung bringen wollen, fokussieren sich die anderen auf das, was war in der Vergangenheit. Und jetzt eben das Scheitern einer Ehe. Aber warum dieser Stempel? Gescheitert. Puff. Warum sollte etwas, das über 40 Jahre lang funktioniert hat, am Ende gescheitert sein, nur weil man sich jetzt eben momentan trennt? Also getrennte Wege geht, mal im Leben. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich die Trennung angeschaut und warum sie eigentlich besser ist als ihr Ruf.
Eins ist klar, die meisten Menschen, die ich auf der Straße gefragt habe, die berührt das Ende der Gottschalk-Ehe, ganz unironisch.
Schon traurig auf jeden Fall.
Und während einige die Ehe Gottschalk für gescheitert erklären.
Ich meine, wir sind katholisch. Nein, für eine Ehe ist es natürlich ein Scheitern, definitiv.
Ja, sind sich andere dann nicht so sicher.
Man hätte es auch anders auslegen können. Also es ist wahrscheinlich kein Scheitern, sondern die haben sich dann vielleicht gesagt, so vielleicht so ein Tapetenwechsel oder sowas.
Also grundsätzlich, wenn jemand sich trennt, dann freue ich mich für ihn, weil offenbar ist etwas zu Ende gegangen, das nicht mehr gut war. Und nun ist Platz für etwas Besseres.
Thomas Meyer ist Schriftsteller und Trennungsexperte.
Und ich habe ein Buch verfasst mit dem Titel Trennt euch. Ich bin der Meinung, dass es ganz viele Beziehungen, übrigens auch berufliche oder freundschaftliche, gibt, die nicht gut sind für einen.
Thomas Meyers Buch ist übrigens kein Manifest darüber, dass man sich sofort verpieseln sollte, wenn es mal schwierig wird.
Ich glaube, es ist eine ganz simple Rechnung, nämlich tut mir das in der überwiegenden Mehrheit gut, ja oder nein?
Kommen wir nochmal zurück auf dieses Scheitern. Wenn zwei Menschen ein Stück ihres Lebens geteilt haben, sei es jetzt ein halbes Jahrhundert oder ein halbes Jahrzehnt, und die meiste Zeit über glücklich waren, ist dann dieses Versprechen von immer und ewig wirklich das, woran wir diese Beziehung messen sollten? Mal ganz abgesehen von der Frage, warum wir das als Gesellschaft überhaupt tun müssen, also über die Beziehung anderer Leute ein Urteil fällen.
Ich finde halt, dass Scheitern immer so ein Ziel voraussetzt. Und dann halt je nachdem, was man da für ein Ziel hat, ist ja auch eine persönliche Sache. Wenn jetzt die Beziehung zum Beispiel krass auf eine Ehe oder auf Kinderkriegen hinauslaufen sollte, dann wäre es vielleicht schon Scheitern, wenn es vorher nicht klappt. Aber wenn man einfach zusammen ist, weil man sich halt liebt, dann kann es ja nicht scheitern eigentlich. Also es kann enden, aber es ist ja nicht kein Scheitern.
Warum nicht andersherum? Herzlichen Glückwunsch zu so einer langen Beziehung, die nun ihr Ende genommen hat. Willkommen in einem neuen Kapitel deines Lebens.
Although our paths might be diverging, we will always be bound by what our love has created.
Das ist ein Ausschnitt einer Doku über sogenannte Divorce Ceremonies.
But now it is time to draw a line, time to face a new beginning.
Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen kitschig. Aber hey, heiraten ist ja wohl auch der Mega-Kitsch. Die durchschnittliche Dauer des Bund fürs Lebens beträgt in Deutschland 15 Jahre. 38% aller Ehen werden geschieden, also mehr als ein Drittel. Und die Ehezufriedenheit? Nun ja, also Studien sagen, 2/3 aller Langzeitverheirateten sind nicht glücklich.
Wenn man Angst hat vor der Trennung als solcher und auch vor dem Zustand, der dann folgt, nämlich den Getrenntsein, dann ist man auch sehr schnell dabei, die Dinge umzudeuten. Es wird schön geredet, es wird relativiert.
Die Ehe ist nun mal kein Spiel, wo derjenige am Ende einen Preis gewinnt, der es am längsten ausgehalten hat. Aber was bedeutet das jetzt? Trennt euch? Oder besser noch, heiratet erst gar nicht? Nee, ganz so einfach ist das nicht, sagt Thomas Meyer. Er selbst hält die Ehe für etwas Besonderes. Also Sie selbst sind auch verheiratet?
Ich bin nicht verheiratet. Jetzt bin ich selbst schuld, dass das zur Sprache kommt. Mein Fehler. Ich war verlobt. Ich habe sie aufgelöst. Also ich hätte diesen Mai geheiratet. Daraus ist leider nichts geworden.
Jetzt, nachdem wie wir ins Gespräch eingestiegen sind, kann ich jetzt auch nur sagen, dann freue ich mich für Sie.
Danke. Ich mich auch. Ich finde, man darf das schon auch sagen. Eine Trennung ist etwas sehr Unschönes. Es ist schmerzhaft. Wenn ich sage, ich freue mich für Menschen, die sich getrennt haben, dann meine ich eigentlich eher die Menschen, die sie in einem halben Jahr sind. Also jemand, der sich frisch getrennt hat, ist eigentlich einfach eine arme Sau.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Anfang der Woche, der Dämpfer für Theresa May, House Speaker John Bercow hat gesagt, nein, du darfst nicht denselben Deal einfach mehrfach versuchen, durchs Unterhaus durchzubekommen. Da muss irgendwas dran geändert werden. Dann Mitte der Woche jetzt der Brief aus London an die EU. Der Brexit soll verschoben werden. Nicht lang, aber immerhin um ein paar Monate. Das möchte May. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Friedbert Meurer in London. Was steht denn drin im Brief der Premierministerin?
In diesem Brief steht drin, dass Theresa May ja leider gerne noch einmal den Vertrag zur Abstimmung gestellt hätte, dass das aber wegen der Intervention des Speakers nicht möglich sei. Sie beantrage eine Verschiebung um einen Zeitraum bis zum 30. Juni. Das heißt, sie will also nächste Woche versuchen, den Vertrag über die Bühne zu bekommen. Überraschend an dem Brief ist, was nicht drin steht, nämlich kein Hinweis darauf, dass die Verschiebung des Brexits auch länger dauern könnte. Dieser 30. Juni bedeutet, dass nächste Woche der Vertrag gebilligt werden muss, sonst ist das bis zum 30. Juni nicht zu schaffen. Und Theresa May scheint es sehr ernst zu sein, dass sie auf keinen Fall über den 30. Juni hinausgehen will. Am Mittag war sie im Unterhaus.
The outcome of a long extension would be this house spending yet more endless hours contemplating its navel on Europe. It's time for this house to determine that it will deliver on Brexit for the British people.
Also ich finde, man hört an ihrer Stimme, an dem Flattern, es ist ein unglaublicher Druck auf ihr. Die Fraktion will auf keinen Fall eine längere Verschiebung hinnehmen. Eine kurze, ja, aber auf keinen Fall mehr.
Aber Bercow hat ja gesagt, sie darf nicht einen und denselben Deal nochmal zur Abstimmung stellen. Sie müsste noch was dran ändern, sagt der House Speaker. Wie könnte sie denn noch daran schrauben? Also was will sie denn bis nächste Woche noch daran ändern?
Also, das ist eine gute Frage. Interessanterweise hier, wenn ich so die Experten höre, die Verfassungsexperten, viele kommen zu der Meinung, dass es vielleicht gar nicht so schwierig ist. Das zum Beispiel, das hört sich jetzt nach einem Trick an, alleine die Tatsache, dass der Vertrag ergänzt wird um den Passus, wir verschieben den Brexit auf den 30. Juni oder meinetwegen auch 23. Mai, damit es auf keinen Fall mit den Europawahlen kollidiert, dass diese Verlängerung als eine substanzielle Veränderung des Vertrages interpretiert wird. Das wäre eine sehr simple Sache, um nicht zu sagen ein Kniff, wie man das Ganze hinbekommen könnte. Ich glaube, wir haben heute sowieso wieder einen dieser dramatischen Tage, an denen sich nämlich nichts weniger abzeichnet als der Rücktritt von Theresa May. Sie hat in dieser Unterhaussitzung gesagt, mit mir wird es keine Verschiebung über den 30. Juni hinaus geben. Wenn das Parlament nächste Woche tatsächlich abstimmt und wieder Nein sagt zum Vertrag, dann ist der 30. Juni und der 23. Mai nicht zu halten. Der Evening Standard hat schon die Schlagzeile, Theresa May droht mit Rücktritt. Akzeptiert meinen Vertrag oder ich gehe, dann war's das mit Theresa May, dann schmeißt sie hin.
Und dann muss jemand anderes weitermachen, vielleicht einer von den Brexit-Hardlinern, aber auch dann ist wahrscheinlich der Termin nicht haltbar, weil ja der Deal wahrscheinlich auch in Zukunft nicht durchgehen wird und es irgendwelche neuen Lösungen geben muss.
Absolut richtig. Dann gibt es ein Verfahren innerhalb der konservativen Partei. Wer wird ihr Nachfolger werden? Vielleicht gibt es Neuwahlen. Auch das liegt ein bisschen in der Luft. Aber ist das wirklich eine Lösung? Die EU sagt, was man aus Brüssel hört. Wenn ihr den Vertrag nächste Woche ablehnt, dann gibt es eine längere Verlängerung. Ende des Jahres heißt es jetzt. Und ihr müsst sagen, was ihr in dieser Zeit anstellen wollt.
Und ihr müsst bei der Europawahl mitmachen.
Das auf jeden Fall. Ein längerer Zeitraum bedeutet definitiv an den Europawahlen teilnehmen. Auch das ist für einen Brexiteer absolut inakzeptabel. Es ist jetzt so viel im Fluss. Eben hat Jeremy Corbyn im Prinzip den nationalen Notstand ausgerufen von Labour und in seine Kritik auch gleichzeitig Hilfe angeboten.
Mr. Speaker, we're now in the midst of a full-scale national crisis. Incompetence, failure and intransigence from the Prime Minister and her government have brought us to this point.
Er bietet also jetzt ein Krisentreffen an, dass man zusammen eine Lösung findet. Denn wenn jetzt die Premierministerin in einer Woche beispielsweise zurücktritt, dann herrscht ja wirklich das pure Chaos in exponentieller Form.
Deutschlandfunk Nova, UK-Korrespondent Friedbert Meurer. Die Verschiebung ist also beantragt. Ab morgen ist EU-Gipfel. Übrigens auch noch. Dankeschön nach London.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer in Deutschland Medizin studieren will, der muss entweder ein mega gutes Abitur haben, viel Geduld oder das Auswahlverfahren einer Hochschule bestehen. Und dann spielen natürlich auch die Noten in so einem Auswahlverfahren noch eine Rolle. Es gibt diese Medizinertests, kommen auch nicht so leicht durch. Also puh, in Frankreich, da ändert sich das jetzt. Da hat die Nationalversammlung heute dafür gestimmt, dass der Numerus Clausus für Medizinstudenten abgeschafft wird. Das soll ab Herbst 2020 gelten. Damit will die Regierung den Ärztemangel bekämpfen und die Zahl der Ärzte um 20% steigern. Frankreich könnte für Deutsche, die Medizin studieren wollen, also in Zukunft auch ganz attraktiv werden. Denn auch jetzt schon gehen viele nach dem Abi ins Ausland, um dort Medizin zu studieren, weil es oft dort keine NCs gibt. Ralf Klein aus dem Update-Team hat sich heute mal angeschaut, wo ihr überall Medizin studieren könnt ohne 1-0er-Abi und was ihr dafür erfüllen müsst.
Ja, ein Klassiker dafür ist Österreich. Da gehen viele Deutsche hin, weil es natürlich keine Sprachbarriere gibt und eben weder NC noch Studiengebühren. In Österreich kannst du an 4 öffentlichen Unis Medizin studieren, in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg. Und die einzige Zulassungsvoraussetzung da ist so ein Medizinertest, der Med-AT. Da musst du unter anderem naturwissenschaftliche Fragen beantworten und auch deine kognitiven Fähigkeiten werden getestet. Und wenn du da ganz oben im Ranking landest, dann bekommst du einen Studienplatz. Österreich vergibt insgesamt 20% der Studienplätze an EU-Bürger. Es ist also nicht gerade einfach, da einen Studienplatz zu bekommen, muss man dazu sagen.
So, wie sieht's sonst so aus? Wahrscheinlich hat man im EU-Ausland die besten Chancen, oder?
Da kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass der Abschluss dann auch in Deutschland anerkannt wird. Da gibt es eine EU-Richtlinie, die das regelt. Kannst zum Beispiel auch in Italien ohne NC studieren. Da musst du den IMAT-Test machen. Da wird auch so Bio, Chemie, Allgemeinwissen abgefragt. Und dann auch je nach erreichtem Punktwert bekommst du dann da eben einen Studienplatz. Und dann ist es natürlich auch immer eine Frage des Geldes. In den meisten Ländern ohne NC kostet das Medizinstudium nämlich Gebühren. In Italien ist das noch vergleichsweise günstig. Da kostet das Medizinstudium so um die 2000 Euro pro Jahr.
Wie sieht es in Osteuropa aus?
Also viele osteuropäische Länder sind sehr beliebte Studienorte für Medizinstudenten aus Deutschland. Hast du teilweise ja noch niedrige Lebenshaltungskosten, aber sehr viele gute Unis für Medizin. Zum Beispiel in Ungarn, da hat auch Lukas studiert. Der hatte kein besonders gutes Abi und ist dann nach Budapest gegangen und war super zufrieden.
Das Studium in Budapest selbst ist jetzt auf Deutsch, deswegen gab es da schon mal von der Sprache überhaupt keine Probleme. Von den Hauptfächern Anatomie, Biophysik, Biochemie, Physiologie war das wirklich super Unterricht, in kleinen Gruppen, in Seminaren gehalten. Man hatte auch wirklich persönlichen Kontakt zu seinem Professor oder Dozent, halt auch per E-Mail. Also das war gar kein Problem, denen auch mal am Wochenende was zu schreiben, wenn man eine Frage hat, und hat dann in der Regel auch eine gute Antwort zurückgekriegt.
Ja, also sehr zufrieden, und Lukas brauchte da eben kein 1er-Abi, um da zugelassen zu werden. Allerdings kostet da ein Semester auch mal 4.000 Euro in Ungarn. Das muss man sich natürlich leisten können. Ähnlich ist das in Bulgarien, auch kein NC. Aber da legen die Unis eben auch Wert auf gute Noten in Bio und Chemie im Abi. Das ist in vielen Ländern so. Und dann gibt es in Bulgarien zum Beispiel auch noch eine Aufnahmeprüfung und deine Englischkenntnisse werden abgefragt. Und das komplette Studium kostet da dann aber auch eben mal 50.000 Euro für die 6 Jahre.
Viele wechseln dann ja aber auch während des Studiums wieder aus dem Ausland zurück nach Deutschland.
Ja, es machen viele. Du kannst dich nach wenigen Semestern ja schon in höheres Fachsemester in Deutschland bewerben. Das variiert aber je nach Land und auch je nach Uni, ob und wie das dann so klappt. Wenn die Studiengänge sehr ähnlich aufgebaut sind, das ist zum Beispiel in Bulgarien der Fall, dann ist es auf jeden Fall einfacher, als wenn sich die Studieninhalte sehr stark unterscheiden oder der Studienaufbau. Wenn du zum Beispiel in Italien studierst, dann ist das eher schwierig, mitten im Studium nach Deutschland zu wechseln. Manche klagen sich aber auch dann auf einen Studienplatz in Deutschland ein. Da gibt es ganze Agenturen mit Rechtsanwälten, die sich darauf spezialisiert haben und das dann für dich übernehmen. Mhm. Das klappt dann oft auch, aber natürlich auch nicht immer.
Und wenn das klappt, kann man einfach in Deutschland weiter studieren?
Ja, also Lukas hat das auch so gemacht. Der ist nach dem Physikum, wenn es dann eben in die Klinik geht, nach Bochum gewechselt.
Da hatte ich eigentlich überhaupt keine Probleme. Das war wirklich qualitativ gleich. Also ich konnte ohne weiteres in die Klinik einsteigen, ohne dass ich da jetzt was nachlernen musste oder auch, dass ich irgendwelche Vorteile hatte. Das war wirklich eigentlich ein Niveau, würde ich sagen.
Sehr cool. Wie sieht es denn eigentlich mit nicht-europäischen Unis aus?
Also wenn du zum Beispiel in den USA Medizin studieren willst, dann brauchst du erstmal ein abgeschlossenes Bachelorstudium. Dann gibt es noch aufwendige Bewerbungsverfahren mit Eignungstests, Motivationsschreiben und so. Und es ist halt super teuer, ne? Da kannst du je nach Uni auch schon mal einfach 30.000 Euro pro Semester zahlen. Und auch in Kanada, Australien sind die Kosten deutlich höher als im EU-Ausland.
Wenn ihr keinen 1-0er-Abi-Schnitt habt, aber trotzdem Medizin studieren wollt, dann gibt es viele Unis im Ausland, bei denen das möglich ist. Welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst und was das so kostet, das hat euch Rahel Klein zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Justizopfer Gustl Molat kommt nur noch selten nach Bayern, denn ein bayerisches Gericht hat dafür gesorgt, dass er zu Unrecht in einer psychiatrischen Klinik saß. Insgesamt 2247 Tage, das sind mehr als 7 Jahre dort. Und heute war Molat mal wieder doch in Bayern, denn in München hat ein Zivilprozess angefangen. Molat fordert Schmerzensgeld. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie viel Geld verlangt das wohl bekannteste Justizopfer Deutschlands?
1,8 Millionen Euro. So viel soll der Freistaat Bayern zahlen für über 7 Jahre, die Gustl Molat gegen seinen Willen in der Psychiatrie in Bayreuth verbracht hat. Vor Gericht hat der heute 62-Jährige gesagt, dass er auch Jahre nach seiner Freilassung noch leidet. Er hat von Schlafstörungen und Albträumen berichtet und dass er jede Nacht schweißgebadet aufwacht. Molat führt das darauf zurück, dass er in der Psychiatrie nachts immer geweckt wurde. Er sagt, dass er bis heute traumatisiert ist.
Wie stehen denn seine Chancen für ihn im Gerichtssaal?
Ja, also jetzt nach dem Prozessauftakt kann man sagen, gut. Ob er die volle Summe, also diese 1,8 Millionen Euro bekommt, das ist allerdings fraglich. Aber das Gericht ist der Meinung, dass Molat generell Schadenersatz zusteht, weil es damals viele Verfahrensfehler gegeben hat, die eben zur Folge hatten, dass er in einer geschlossenen Anstalt landete. Und Molat war nach diesem ersten Prozesstag auch zuversichtlich.
Das war jetzt aus meiner Sicht wirklich sehr überraschend, dass der Richter und die anderen beiden Richter sich offenkundig in die Sache wirklich positiv eingearbeitet haben.
Ein anderes Gericht hatte schon einmal einen Vergleich vorgeschlagen über 600.000 Euro, aber der Freistaat Bayern wollte nur 170.000 Euro zahlen. Das fand Molat inakzeptabel, deshalb ist der Fall jetzt nochmal vor Gericht gekommen und damit wieder in die Öffentlichkeit.
Sag nochmal, wie ist es denn damals dazu gekommen, dass dieser Mann eingewiesen wurde?
Ja, also das ist eine sehr komplizierte Geschichte, da kann man glaube ich ein ganzes Buch mitfüllen. Ich mache mal die Kurzversion, also los ging es mit einer Anzeige von Molats damaligen Frau. Sie hatte behauptet, dass ihr Mann sie geschlagen hat. Das kam im Jahr 2003 vor Gericht und das zog sich ziemlich lange hin. Schließlich hat ein Gutachter Molat wahnhafte psychische Störungen und Paranoia bescheinigt, allerdings ohne ihn jemals persönlich untersucht zu haben. 2006 wurde Molat in die Psychiatrie eingewiesen und erst 2013 wieder freigelassen. Er wurde dann später freigesprochen und das Bundesverfassungsgericht hat außerdem festgestellt, dass Molats Unterbringung in der Psychiatrie zum Teil verfassungswidrig war.
Wann gibt es denn jetzt eine Entscheidung in dem neuen Prozess?
Ja, das ist noch nicht abzusehen. Beide Seiten sollen sich jetzt erstmal schriftlich austauschen. Vielleicht gibt es dadurch ja noch eine Einigung und etwas Genugtuung für Gustl Molat. Er sagt, dass sein Leben immer noch nicht geregelt abläuft. Abgesehen von den Schlafstörungen ist es so, dass er zum Beispiel auch keinen festen Beruf hat.
Ich habe ja letztendlich alles verloren, was ich hatte. Und da ist eine Existenz im Moment noch zerstört.
Auch eine eigene Wohnung hat er fast 6 Jahre nach seiner Freilassung noch nicht. Er wohnt immer noch bei Freunden, nicht in Bayern, sondern in Niedersachsen.
Gustl Molat, Informationen zum Prozessauftakt von Peter Neuhaus aus der Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.